Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umbaustories, dem Podcast rund ums Thema Haus kaufen, sanieren und renovieren. Mein Name ist Steffi.
Und ich bin Nadine.
Und in der heutigen Folge sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, und zwar die richtige Gartenplanung. Viele vergessen beim Haus umbauen und renovieren oder auch beim Wohnungsumbau und renovieren, dass der Garten mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil geworden ist, denn wir halten uns im Sommer schon sehr, sehr viel draußen auf. Wie geht's dir dabei, Nadine?
Ja, bin ich voll bei dir. Das Thema Garten unterschätzt man tatsächlich immer noch. Ich meine, auf der einen Seite, wenn man am Ende auch kein Geld mehr übrig hat, muss man auch ehrlich sagen. Also wir hatten ja letztes Mal schon über die Kosten gesprochen und ich glaube, niemand hat nach einer Haussanierung oder Wohnungssanierung noch Geld für einen Garten. Deswegen sind das ja meistens Themen, die erst so ein bisschen nachgelagert kommen. Also dann so 1, 2, 3 Jahre nach dem Einzug. Wenn man dann auch wieder so einen freien Kopf hat und sagt, so, jetzt gehe ich ein neues Projekt an.
Ich fange heute einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, denn was mir total schwierig gefallen ist, ist zu warten. Ich wollte immer einen Garten. Also es war wirklich mein größter Wunsch, einen Garten zu haben, darin zu sein. Und wahrscheinlich in der Kindheit hatte ich mir einen. Wir haben nämlich in einer Wohnung gewohnt und aus dem Grund war ich da sehr, sehr ungeduldig. Und im Nachgang muss ich aber sagen, mit so ein bisschen Rasen und 3 Blumenbeeten ist es doch nicht die richtige Reihenfolge. Denn ich habe einfach festgestellt, wir haben immer wieder angefangen, irgendwas abzureißen. Und dann muss man mit großem Bagger oder Ähnlichem wieder reinfahren. Das heißt, eigentlich macht man sich alles, was man sich aufgebaut hat, wieder kaputt, um ja wieder von vorne anzufangen. Das heißt, beim Garten würde ich immer versuchen, auch hier die Geduld zu behalten. Und wenn große Gewerke anstehen, wie zum Beispiel, dass man vorne auch was aufreißen muss oder dass man auch bei der Hofeinfahrt was macht. Das ist leider einfach das letzte Gewerk, was kommt. Also erstmal muss das ganze Haus innen fertig gemacht werden und die Fassade muss auch fertig sein. Und erst dann kann ich an den Garten gehen. Denn sonst entstehen einfach wahnsinnige Doppelkosten oder man lebt dann mit so einer halbguten Lösung. Da ist es vielleicht auch interessant, was einem selber wichtig ist. Aber ich würde immer nicht mehr irgendwas dazwischen anfangen. Wenn ich überlege, Alex hat mal 4 Wochenenden alles mit so einer Handfräse, ne, alles mit so einer Handfräse einmal umgefräst, stundenlang und am Ende des Tages Rasen eingesät. Wir haben bewässert wie die Verrückten. Und wenn man letztes Jahr anschaut, haben wir den gesamten Garten neu aufgesetzt, wurde alles platt gemacht. Ne? Also da steht kein Helmchen und kein Härchen und kein Zweig und nichts ist übrig geblieben, sondern wir haben einfach von Grund auf neu strukturiert und geplant. Und jetzt bin ich auch wahnsinnig froh und im Nachhinein hätte man da einfach geduldiger sein müssen.
Ja, deswegen machen wir ja heute die Folge, dass du deine Tipps und Tricks weitergeben kannst, damit dieses Doppelarbeiten unseren Zuhörerinnen nicht passiert. Denn du hast vollkommen recht, man wird ungeduldig, man ist ungeduldig und man denkt auch immer auf Instagram, boah, alles ist so perfekt, alles ist wunderschön, das will ich auch. Dass das manchmal schon 4, 5, 6 Jahre gedauert hat, bis es so aussieht, wie es eben aussieht, das vergisst man halt dann leider auch. Und mir geht's ähnlich wie dir, wenn wir vorne den Garten und hinten den Garten und vorne haben wir letztes Jahr die Terrasse gebaut, oder nee, vorletztes Jahr. Und das war jetzt auch so der erste Schritt mal in diese Gartenplanungsrichtung. Der Rest kommt dann jetzt in den nächsten Jahren. Also hinten ist noch gar nichts passiert. Jeder, der unser Profil so ein bisschen kennt, weiß, dass hinten einfach noch dieses kleine Gartenhaus steht und drumherum es einfach sehr, sehr, sehr übel auch noch aussieht. Aber wir haben halt festgestellt, es bringt nichts, jetzt da hinten irgendwas anzufangen, wenn wir das Gartenhaus noch renovieren wollen. Das sollen wir halt machen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf deine Tipps und bin gespannt, was wir bei unserem Garten berücksichtigen sollten. Und da ist doch wahrscheinlich dann einiges dabei für unsere Zuhörerinnen.
Also der erste Tipp, den ich mitgeben kann, ist, dass man auf jeden Fall die Höhen bestimmen sollte. Wo ist nachher das Gelände wie hoch? Denn das ist die massive Erdarbeiten, die müssen als erstes passieren. Auch beim Wasser muss zum Beispiel darauf geachtet werden, dass Wasser nicht direkt an die Hausmauer ranfließen kann oder dass irgendwo Staunässe auf dem Grundstück entsteht. Und dann ist es ganz wichtig, das hatten wir als große Herausforderung, dass wir von den Nachbarn quasi sehr viel Altbestand hatten. Und sei es Unkraut, was rübergewachsen ist, sei es alte Thuja-Hecken, die sehr hoch geworden sind, nicht gepflegt worden sind. Denn wenn man Thuja zum Beispiel zurückschneidet, also bei uns hing die Thuja-Hecke über 1,5 Meter aufs Grundstück. Und wenn ich die abtrage, dann ist die innen drin braun und kahl. Sieht natürlich auch nicht schön aus. Da haben wir dann überlegt, mit einem Sichtschutzzaun zu arbeiten, denn kann er den Nachbarn nicht zwingen, seine Hecke zu entfernen und was Grünes hinzupflanzen. Ich wollte aber auf meiner Seite auch nicht nochmal 40 Zentimeter reinrutschen, um dann eine Hecke zum Beispiel setzen zu können. Und hier muss man einfach zuerst mal die Gegebenheiten, also außenrum, Zaun, Abgrenzung, Beete oder auch Bäume, was kann ich da überhaupt machen, was darf ich da pflanzen und auf welchem Höhenniveau befinde ich mich nachher.
Mhm.
Bei uns beim Anlegen haben wir versucht, uns kleine Räume zu schaffen. Das heißt, wir haben einen Terrassenbereich, der etwas höher liegt. Wir haben einen Feuerstellenbereich, mit dem man dann zwei Schritte nach unten geht. Denn durch diese verschiedenen Zonen habe ich auch Sichtachsen geschaffen, wo ich ein bisschen Gemütlichkeit reinbekomme. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Loft. Es gibt die typischen Leute, die lieben ein Loft. Alles ist offen und man hat sämtliche Bereiche. Das ist sehr schön, wenn man vielleicht alleine oder zu zweit lebt. Wenn du aber in unterschiedlichen Lebensabschnitten auch die Kinder dabei hast oder sagst, ich will jetzt lesen, ich will einen Rückzugsort morgens haben und abends habe ich woanders eine Sonne zum Beispiel, dann muss ich auch schauen, dass ich da Sitzplätze integrieren kann, die einem immer diesen, ja, ich sag mal, diesen Gemütlichkeitsfaktor und diesen beschützten Raum bieten. Und das ist für mich nie Loft. Also nie der große Rasen wie auf dem Fußballplatz und außenrum drei Bäume, sondern lieber Nischen und kleine Wege auch dazwischen schaffen. Auch mit unterschiedlichen Höhen kann ich super schön arbeiten. Da kann ich auch Büsche nehmen oder zum Beispiel Pflanzgefäße, die dann gestellt werden, um einfach den Raum etwas zu begrenzen und auch dem Körper ja dieses typische geschützte Gefühl zu geben.
Ja,
und anfangen kann ich nur im Endeffekt, wenn ich einmal das Aufmaß natürlich nehme und dann diese verschiedenen Räume mal plane und zeichne. Und ja. Ich habe tatsächlich alles selber geplant und habe da auch drauf geachtet, wie der Sonnenverlauf bei uns ist.
Mhm.
Also ich wusste relativ genau, wann ist es im Winter, wo schattig und wo haben wir immer Sonne. Und habe da dann auch versucht, mir vorzustellen, wenn ich jetzt frühstücke, zum Beispiel am Wochenende, wo will ich dann sitzen? Oder wo brauche ich einen natürlichen Schatten? Und diese ganzen Dinge kann man selber machen, kann man natürlich aber auch von den Planern machen lassen. Auch hier muss ich leider sagen, wir haben den Garten auch planen lassen, ganz am Anfang. Und man muss da schon mittlerweile mit 2.500 bis 3.000 Euro rechnen, wenn man so einen Garten planen lassen will. Und auch aus meiner Erfahrung, man muss relativ genau wissen, was man möchte. Aha. Weil Planer haben auch hier wieder, wie bei Häusern und Ähnlichem, ihre ganz persönlichen Vorlieben. Und es bringt mir aber gar nichts, wenn es nicht meine Vorlieben sind. Und aus dem Grund würde ich immer dazu neigen, mir selber erstmal bewusst zu machen, weiß ich nicht, will ich ein Trampolin haben? Soll es irgendwann einen Hasenstall geben? Will ich Bienen in meinem Garten? Will ich dann einen Teich? Und diese ganzen Dinge, was will ich, ist eigentlich der Ursprungsgedanke für jeden Garten. Ich habe dann viel auch auf Pinterest ausgeschnitten und mir so eine Art Moodboard zusammengestellt und dann versucht, diese Größen auf den Garten zu übertragen. Aber ich glaube, eins der essentiellsten Sachen, die wichtig sind, ist wirklich das Außenrum. Also wie kann ich mich begrenzen oder was brauche ich auch als Begrenzung, was darf ich auch baurechtlich, da muss man sich auf jeden Fall auch nochmal informieren. Man kann nicht einfach ums ganze Grundstück 2 Meter hohe Zäune ziehen, also da muss man wirklich nochmal vorher nachlesen.
Kann ich denn rausfinden, wie hoch mein Zaun sein darf?
Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Also entweder musst du übers Nachbarschaftsgesetz gehen, was in Baden-Württemberg oder genau für deine Stadt, für deinen Ort zulässig ist.
Mhm.
Oder du musst nochmal in den Bebauungsplan reinschauen. Da steht's nämlich immer drin, wie muss es denn wirklich vor Ort sein. Bei uns ist zum Beispiel auf einer Seite auch nur Maschendrahtzaun oder ein offener Zaun erlaubt. Da kann ich dann eben auch keine Mauer dem anderen hinstellen.
Ja, aber ich frage mich wirklich, Maschendrahtzaun hat ja so gar keinen Effekt. Also das ist ja super hässlich, plus man kann trotzdem durchgucken und es ist nicht hoch. Diese Regeln und Grenzen, die sind ja immer nur bedingt sinnvoll heutzutage, weil jeder, ja, früher hat man die ganzen Grundstücke und Häuser ja auch anders genutzt, aber heutzutage möchte ja jeder irgendwie so seinen kleinen Garten mit Sichtschutz, weil du hast ja keinen Bock, dass es von allen Seiten einsehbar ist.
Ja, da hast du recht, aber es ist halt einfach mit Auflagen verbunden, denn das kann leider dementsprechend die Stadt oder der Ort entscheiden, wie du da zu wohnen hast. Und wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, müsste man immer schauen, dass man beim Kauf einer Immobilie schon drauf achtet. Gibt's da schon den Bestand? Also sind die Bäume schon alle gepflanzt? Denn alles, was gepflanzt ist, hat ja einen Bestandsschutz. Mhm. Wenn man aber sagt, ich muss da sehr viel verändern und ich muss zum Beispiel all das Gehölz wegnehmen, weil die Bäume schon morsch sind oder einfach nicht mehr gut sind oder mir eventuell auch nicht gefallen, heißt es nicht, dass ich an diese Stelle einfach wieder einen neuen Baumbestand pflanzen und setzen kann. Also da muss ich wirklich mich vorher gut informieren oder dann auch mit den Nachbarn eventuell eben Absprachen treffen, was auch nicht immer einfach ist. Weil wenn für mich der Baum schön ist, heißt es nicht, dass der Nachbar sagt, oh toll, jetzt wegen deinem Baum habe ich zum Beispiel keine Sonne mehr auf der Terrasse oder ähnliches. Dann darf er da einfach Einspruch einlegen.
Okay, aber wenn der Baum schon da war, du ihn fällst und einen neuen Baum setzt, ist das nicht, also darf man da nicht einfach sagen, okay, es ist der gleiche, also die gleiche Höhe, ist ja das gleiche Volumen?
Nein, n-n. Wenn der Baum weg ist, ist er weg und der Bestandsschutz ist erloschen und es muss die Grenz, also der Grenzabstand muss eingehalten werden.
Okay.
Eine relativ gute Lösung, die bei sehr vielen Bundesländern gut funktioniert, sind Spalierbäume. Das sind die so ein bisschen aussehen wie so eine Fliegenklatsche. Ich fand die am Anfang auch nicht wirklich schön. Aber sie sind sinnvoll und zweckmäßig wirklich eine gute Option, denn die bleiben auf deiner Seite. Die sind von der Stammhöhe schon so gezüchtet, dass sie zum Beispiel unten 1,80 haben und dann kommt nur noch das Gewächs und ich kann die Bäume eben in der Form, in der Höhe so behalten, dass ich damit einfach eine gute Alternative habe und mich auf jeden Fall ein bisschen abgrenzen kann. Aber es muss individuell angeschaut werden. Und genau diese Sachen sind nachher dann auch das Problem, wenn ich nämlich erstmal 3 teure Bäume gekauft habe, ich pflanze die und der Nachbar sagt dann nachher, die müssen wieder weg, dann habe ich im Endeffekt auch relativ viel Geld kaputt gemacht. Und deswegen da sehr, sehr gut vorinformieren und eben, also Zaun ist für mich das wichtigste, essentielle Thema und auch die Höhe einzuschätzen. Plus, wenn man dann loslegt mit den Erdarbeiten, dass man vielleicht überlegt, eine Zisterne einzubauen, also Wasser, denn es wird eher durch die Klimaerwärmung immer wärmer bei uns werden. Und wenn ich viele Pflanzen habe, dann muss ich die ja auch bewässern und gießen. Also brauche ich in der Regel auch ein Bewässerungssystem, denn sonst muss ich natürlich schauen, wenn ich mal weg bin, dass meine Pflanzen nicht alle verdorren, gerade wenn man über die Sommermonate dann auch mal 3 Wochen in Urlaub geht. Dann muss es ja eben gewährleistet sein, dass die auch in der Zeit bewässert werden können.
Ja, kleine Ergänzung dazu, falls ihr eine Terrasse plant, man kann auch wunderbar eine Zisterne in eine Terrasse einplanen. Das haben wir nämlich gemacht. Wir haben eine relativ große Terrasse. Steffi, du kennst sie ja. Auf Instagram ist sie aber auch zu sehen. Und dort, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen Füllmaterial da damals angeboten worden sind, damit die gefüllt wird. Und da haben wir dann gesagt, naja, wir können auch eine Zisterne einbauen, weil die nimmt ja schon einen Großteil des ganzen Platzes ein und hat eine sinnvolle Funktion. Und nach einem bisschen, ja, das machen wir aber zum ersten Mal, eigentlich ein bisschen ungewohnt, hat es dann aber alles wunderbar funktioniert und wir können jetzt da den Sommer über, sobald es halt immer regnet, Wasser wieder rausnehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Lösung und ich bin auch ein bisschen neidisch, weil wir haben das leider ja schon fertig gehabt, unser Terrassenprojekt.
Denn die Idee kam, glaube ich, ursprünglich mal von dir, wenn ich mich richtig erinnere, dass du zu uns gesagt hast, hey, warum machst du da keine Zisterne rein? Und dann dachten wir, ja Mann, das macht ja total Sinn, natürlich.
Ja. Und zur Zisterne ist die zweite oder ein weiterer wichtiger Punkt auch die Elektroleitungslegung, also dass man zum Beispiel auch eine indirekte Beleuchtung im Garten schaffen kann. Denn auch da, wenn man sich abends und im Sommer draußen aufhalten möchte, ist die Stimmung halt schon wirklich entscheidend. Und wenn ich bei der Elektroplanung so ein bisschen mitgedacht habe, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Niedervolt zu arbeiten. Also ich muss gar nicht überall 24 Volt Steckdosen hinbauen, sondern ich kann die ganzen Leitungen eben dünn, unsichtbar gleich in die Erde verlegen und habe dann überall die Möglichkeit, einfach flexibel anzustecken. Also der Garten ist im Endeffekt ähnlich aufgebaut wie eine Hausplanung. Wo kommt was hin? Will ich auch eine Outdoor-Küche haben? Brauche ich da einen Wasseranschluss? Ja, also man kann ja mittlerweile wirklich sagen, man kann draußen den gesamten Sommer verbringen. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir grillen im Sommer so viel, dass wir unsere Küche innen drin kaum mehr nutzen, einfach weil wir gerne draußen sind.
Ja, fällt mir gerade ein. dass ich ja vielleicht auch irgendwann eine Outdoor-Küche haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob wir Leerrohre verlegt haben.
Ja, dann eventuell noch mal drüber nachdenken, ob es da
Ja.
noch die Möglichkeit gibt, dass du noch mal nachrüstest. Denn das sind eigentlich die Dinge, die später auch wirklich aufwendig sind und Geld kosten. Also noch mal aufreißen, wieder reinziehen. Deswegen am besten so früh wie möglich planen, wo kann denn eine Küche hinkommen? Und dazu ist ja auch ein großes Thema immer die Überdachung, zum Beispiel auch Pergolas oder Sonnenschirme, Sonnenschutz allgemein. Markisen oder ähnliches oder Sonnensegel, nicht Segel. Die sind ja auch teilweise genehmigungspflichtig und hier muss man auch genau schauen und prüfen, wie groß darf meine Terrasse sein und darf ich die überhaupt überdachen? Das steht auch im Bebauungsplan drin. Das sind die sogenannten Nebenbauten und da muss man sich auf jeden Fall auch vorher informieren, denn wenn ich etwas gebaut habe, was ich nicht darf oder wenn es zu groß ist, sind ja die Nachbarn teilweise auch sehr schnell damit unterwegs, mal das Baurechtsamt zu informieren und eventuell muss man es auch zurückbauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, was kann man denn im Garten alles selber machen? Man kann sich Maschinen ja zum Beispiel ausleihen. Freunde von uns haben sich sogar zugetraut, einen kleinen Bagger zu kaufen
Meinst
und
du
haben
uns?
den.
Aber
Nein.
gekauft nicht, wir haben ihn gemietet.
Nein, ich meine nicht, mein euch nicht. Ich
Okay.
habe tatsächlich Freunde, die haben sich einen Bagger gekauft, haben dann wirklich über den ganzen Sommer alles mit dem Bagger selber versucht, auch diese Höhen anzugleichen und haben das richtig gut auch hinbekommen und haben damit wirklich super viel gespart, haben am Ende der Saison den Bagger dann zu einem sehr guten Preis wieder verkauft und es hätte sich nicht gelohnt, in der Zeit den Bagger immer wieder auszuleihen, den bringen zu lassen, weil die Freunde von uns auch berufstätig sind, also die konnten dann abends halt immer 1, 2 Stunden arbeiten oder mal am Wochenende dann den Samstag komplett arbeiten. Aber dafür hätte es sich eben nicht gelohnt, den Bagger immer wieder auszuleihen, weil die Zeit des Ausleihens und Zurückbringen einfach zu aufwendig gewesen wäre.
Sag das nicht laut, sonst haben wir auch bald noch einen Bagger hier im Garten stehen.
Also ich kann dir sagen, sie haben total wenig Verlust gemacht. Also im Vergleich hat sich's echt gelohnt, wenn man sehr, sehr viel damit machen will. Und das hatten die. Die hatten einen Anbau gemacht und mussten den gesamten Garten auch neu anlegen. Und ja, der Freund von uns hat sich das eben zugetraut und hatte auch total Spaß dran. War so ein kleiner Lebenstraum. Ich glaube, alle Männer wollen mal Bagger fahren. Tobi ist ja da, glaube ich, auch so, ne? Der wollte auch Bagger fahren. Und ja, der hat dann eben gesagt, ich mache das. Was bei denen sehr gut war, im Vergleich jetzt zu uns, wir hatten ja eine riesige alte Betoneinfahrt und diese Betoneinfahrt musste komplett zerdeppert werden. Also mit so einem großen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Meißel, der vorne an den Bagger dran muss. Das hätte ich mich gar nicht getraut, selber zu machen. Also auch wegen Nachbarschaftshäusern, wegen unseren eigenen, wegen der Statik, ne? Also wenn du da nicht genau weißt, auch wegen der Gewährleistung am Schluss machst du so viel kaputt am Boden oder machst solche Erschütterungen, dass du da dann irgendwelche Themen hast. Und von daher war es für uns super gut, dass wir einfach dieses Gewerk haben, also vergeben haben und dass das jemand anderer abgerissen hat und auch die Entsorgung dann koordiniert hat, wo muss was hin, damit wir es kostenmäßig auch einigermaßen im Griff hatten, sage ich jetzt mal so. Aber wenn alles sonst schon steht und man grob weiß, wo soll was hin und ein bisschen mutig ist, kann man damit natürlich auch sehr gut vorankommen. Und wenn man aber weiß, ich brauche jemanden, ich brauche einen Handwerker, dann muss man wirklich frühzeitig sich um diese kümmern. Also Januar, Februar ist der optimale Zeitraum, um nach einer eigenen Planung, wenn man schon weiß, was man will, einen Handwerker oder einen Gallerbauer anzusprechen und zu sagen, hier, das ist mein Plan, wann könnt ihr uns denn einplanen? Denn auch da ist einfach die Auftragslage so, die Guten sind sehr gut gebucht und auch Materialien müssen ausgewählt und bestellt werden. Die haben alle ein bisschen Vorlaufzeit und deswegen muss man sich da einfach auch schon früh drum kümmern, vielleicht sonst sogar im Herbst schon mal auf die Suche gehen, wer kann es machen, in die ersten Gespräche gehen, auch wegen der Vergleichssituation, ne? 1, 2 Leute, da braucht man einfach wirklich Planungszeit.
Guter Tipp, ja, das unterschätzt man tatsächlich, weil ganz oft, das ist dann ja irgendwie März, April und man denkt sich, oh, jetzt dieses Jahr hätte ich gerne einen schönen Garten. Reicht ja, fängst du im April, Mai an und dann ist aber die Saison schon im vollen Gange, man bekommt niemanden mehr oder nicht mehr die Angebote, die man sich eigentlich gewünscht hat.
Genau so ist es. Ja, und dann ist der nächste Punkt eigentlich, wenn man weiß, was man will, dass man die Materialien aussuchen geht. Ich bin zwar ein unglaublich großer Naturfan, aber ich habe mich dennoch aufgrund von unseren Erfahrungen gegen Holz entschieden, denn wir hatten einen Übergangszaun aus Holz, wir hatten eine Übergangsterrasse aus Holz und es hat mich unglaublich genervt, dass ich jedes Jahr so viel Pflege und Zeit da investieren musste. Also wenn man sich für Holz entscheidet, muss es auf jeden Fall für mich hochqualitativ sein und auch schon sehr gut vorbehandelt worden sein, dass man einfach nicht jedes Jahr das Gefühl hat, ich verbringe da Stunden, um die Terrasse erstmal nutzen zu können. Und aus dem Grund haben wir uns zum Beispiel für Fliesen entschieden und auch beim Zaun für einen Aluzaun entschieden, der einfach pflegeleicht ist, denn wir haben auch ein relativ großes Grundstück und ich will ja den Garten irgendwann auch genießen und nicht immer nur da drin arbeiten.
Dir wird richtig langweilig, wenn du nächstes Jahr deinen Garten endlich mal komplett genießt und du nichts mehr zu tun hast.
Nadine,
wahrscheinlich hältst du irgendeine andere Baustelle an dann.
Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich sag mal so, wir sind viele, viele Schritte weiter und ich hoffe, dass ich ihn dieses Jahr auch einfach mal ein bisschen genießen darf.
Ja, wär dir gegönnt. Okay, Steffi, vielen, vielen Dank. Das waren gute Tipps. Kannst du uns nochmal zusammenfassen in Kurzfassung, was deine Tipps für die Gartenplanung sind?
Ja, gerne. Also zuallererst auf jeden Fall für euch selber einen Plan machen. Was möchtet ihr im Garten erleben und welcher Typ Garten seid ihr denn? Wollt ihr da sonnen? Wollt ihr Federball spielen? Dann braucht ihr natürlich Rasenfläche. Wollt ihr da grillen? Wollt ihr eine Lounge haben? Wollt ihr auch mal Feuer machen können? Soll es viele Blumen und Beete geben? Und nach diesen Erfahrungen oder nach diesen Wünschen, die ihr da geäußert habt, da sucht ihr einfach mal Pinterest auf und schaut, was kann ich da machen, macht euch ein eigenes Moodboard und plant auf jeden Fall den Garten rechtzeitig, überlegt euch, welche Materialien bei euch drin gebaut werden sollen, was könnt ihr selber machen, was kann der Handwerker machen oder wofür braucht ihr einen Galabauer und dann kann es im Endeffekt losgehen, denkt an die Wasserleitungen und an den Strom und ich bin gespannt, ob ihr vielleicht uns mal drunter schreibt, was euer nächstes Gartenprojekt ist.
Ah ja, guter Punkt. Willst du mein neues Gartenprojekt wissen?
Ja, was ist dein neues Gartenprojekt?
Also eigentlich, ja, möchte ich ja gerne einen Pool haben, einen kleinen vorne bei uns. Aber Tobi sagt, wir brauchen keinen Pool. Tobi sagt, das ist absolut unnötig. Und ich weiß aber, wenn wir einen haben, er wäre wahrscheinlich jeden Tag im Sommer drin. Aber es ist natürlich auch Arbeit, es ist Aufwand. Man muss den pflegen, er muss sauber bleiben. Und dann bin ich jetzt dieses Jahr mal gespannt, wie viele Tage es effektiv gibt, um diesen Pool zu nutzen. Ich werde dieses Mal Notizen führen. Und Tobi hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich 10 Leute befragen soll, die alle einen Pool haben, ob sie es wieder machen würden. Da bin ich jetzt gerade auf der Suche. Du bist meine erste Person. Dich frage ich die nächsten Wochen mal, weil dann kann ich auf die Recherche gehen. Weil ich glaube natürlich schon, so ein Pool ist schon viel Arbeitsaufwand, absolut. Und wenn man ihn nicht nutzt, wäre es natürlich mega ärgerlich. Aber zumindest habe ich auf Social Media den Eindruck, dass alle, die einen Pool haben, den super gerne benutzen und auch ihn nicht mehr darauf verzichten wollen.
Ich kann dir ja ehrlicherweise noch gar nicht genau sagen, wie viel wir ihn benutzen werden, weil wir haben ihn ja letztes Jahr erst gebaut oder ich habe ihn ja gebaut als DIY-Lösung und wir sind ja erst fertig geworden Mitte September und dann konnten wir ihn natürlich nicht mehr so viel benutzen und deswegen muss man eigentlich fairerweise sagen, ich bin gespannt, wie es jetzt ist, wenn wir ihn aufmachen dieses Jahr und wann wir dann auch die Badesaison eröffnen können und wie viel wir dann auch reingehen. Aber ich freue mich unendlich drauf, weil die paar Mal, die wir dann drin waren, das war schon richtig cool.
Glaube ich dir sofort.
War schon schön. Ja. Gut, Nadine, dann würde ich sagen, das ist zumindest mal die erste Folge zum Gartenteil, denn ich habe da so viele Ideen. Man kann unendlich viel da noch mitgeben und auch ins Detail gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr uns bewertet und auch gerne 5 Sterne vergebt. Und Nadine, wie geht's denn nächste Woche weiter bei uns?
Oh, das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Ich habe verschiedene Themen im Kopf und möchte aber da ein bisschen das priorisieren, was jetzt gerade vielleicht auch bei uns gerade relevanter ist. Jetzt die nächsten Wochen tut sich einiges auf der Baustelle und dann werde ich euch nächste Woche mit einem neuen Thema überraschen.
Oh, sehr schön. Dann bin ich ja auch mal gespannt.
Ja.
Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und sag schon mal tschü.
Danke dir. Ciao.